Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Fußball in seiner brutalsten Reinheit. Poetisch und leider ziemlich treffend. Wer auch immer das geschrieben hat von euch, denn es ist ohne Namen bei uns reingekommen, wir unterschreiben das so. Das Spiel gegen die Eintracht, das war eins, in dem so ziemlich alles drin war, außer dem Gefühl, dass es am Ende gerecht ausgeht. Schnelles erstes Gegentor, Gegenwehr, Energie, Moral, viele Tore. Am Ende dann eine dramatische Schlussphase und eine letzte Spielminute, die wirkt wie ein Schlag ins Gesicht. Ihr hört den Nachspieldeich, wir sprechen über diese Achterbahnfahrt im Weserstadion, darüber, was dieser eine Punkt und das Last-Minute-Gegentor jetzt mit der Mannschaft macht. Und ihr habt uns wieder ordentlich gefüttert über unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Da ziehen wir heute einiges raus und mit am Start ist mein Deichstuben-Kollege Daniel Kotheus. Daniel, moin erstmal.
Hi, moin.
Nach 311 Minuten Torflaute fällt endlich wieder ein Werder-Tor. Zwei weitere Folgen und am Ende stehen dann zwei Trainer, die von verlorenen Punkten sprechen. Das ist ja ein Stück weit kurios. Wie schaust du denn auf das, was da gestern gegen die Eintracht passiert ist?
Ja, ich glaube, kurios trifft es sehr, sehr gut. Das war ein Fußballspektakel, möchte ich fast sagen. Wechselnde Führung, ausverkauftes Stadion, insgesamt 6 Tore. Also eigentlich alles drin, was man sich von so einem Fußballspiel verspricht. Aus Bremer Sicht dann natürlich mit dem denkbar ärgerlichen Ende, weil eigentlich das 3:2 von Jovan Milosevic, der bei seinem Weserstadion-Debüt das Tor direkt macht und damit eigentlich dafür sorgt, dass du die perfekte Befreiungsschlaggeschichte hinbekommst. Am Ende reicht es nicht, kassierst noch ein Tor. Das war ehrlicherweise gar nicht so einfach, das im Nachgang einzuordnen für sich selbst, aber dann eben auch im Gespräch mit den Bremer Beteiligten, weil die so ein bisschen zwischen: Hey, wir haben gesehen, wir können gut mithalten, wir schießen wieder Tore, wir waren wirklich dran, also zwischen Optimismus und zwischen, ach, so ein Mist, wieder keine 3 Punkte schwankten. Ich glaube, irgendwo so dazwischen bewegen wir uns. Unter dem Strich muss man das so hart sagen, am Ende ein Punkt, der sich für Werder anfühlt wie eine Niederlage, aus dem man in meinen Augen aber doch zumindest den ein oder anderen Hoffnungsschimmer mitnehmen darf.
Ja, du sagst es gerade, ne? Es ist und bleibt ein Unentschieden, das sich anfühlt wie eine Niederlage. Ganz einfach, weil Werder kurz vor diesem lang ersehnten Brustlöser war. Mario Schmidt dazu. Moin, liebe Werder-Freunde und Mitleidenden. Mir tut die Mannschaft heute leid. Sie haben ein Spiel abgeliefert, welches alle hat mitfiebern lassen. Und die Mannschaft hätte den Sieg verdient. Es waren 90 spannende Minuten mit Wendung, wie in einer guten Krimiserie. Die Frage ist nun, wie geht man damit um? Werden die Spieler jetzt eher angefressen sein und dann mit Wut im Bauch ins Spiel gegen Leverkusen gehen oder eher mit mangelndem Selbstvertrauen? Wie seht ihr das? Ja, kippt so ein spätes Gegentor eher in positive Aggression oder ist das genau der Moment, in dem eine ohnehin fragile Mannschaft mental ins Rutschen gerät, Daniel?
Ja, ich glaube, dass das schon ein absoluter Wirkungstreffer war, weil so wie es den Fans und Beobachtern auf der Tribüne ging am Freitagabend, du hast diesen Heimsieg, diesen am Ende ja verdienten Heimsieg nach zweimaligem Rückstand wirklich wenige Sekunden vor Augen. Es ist nicht mehr lange bis zum Abpfiff und dann kriegst du noch dieses 3:3. Das ist, ich sagte das eben schon, tatsächlich so, als hättest du das Spiel am Ende verloren. Das fühlt sich dann nicht mehr an wie ein Punkt, sondern du schleichst eher vom Platz. Wir haben hinterher mit Jens Day gesprochen. Der hatte überhaupt gar keine Lust, über die positiven Aspekte zu reden, sondern suchte mit dem Blick immer wieder das Weite in der Mixzone, schüttelte so den Kopf, guckte dann wieder nach unten und sagte so, nee, das ist einfach Enttäuschung. So, im Moment reicht es irgendwie nicht, dass wir uns komplett belohnen. Und diese Belohnung hätte Werder in meinen Augen wirklich verdient gehabt, weil das Spiel gegen Frankfurt in den guten Aspekten an das angeknüpft hat, was sie eine Stunde lang in Dortmund auch schon gezeigt haben. Plus die Tatsache, dass sie plötzlich vorne wieder Tore schießen, das meinte ich vorhin mit Hoffnungsschimmer. Also in meinen Augen dieses 3:3 kein Grund jetzt für Fatalismus oder jetzt zu schreien, oh Gott, Werder stürzt weiter ab. Das war kein Befreiungsschlag, weiß Gott nicht, war jetzt in Folge das 7. Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie nicht gewonnen haben. Das kann definitiv nicht mehr allzu lange so weitergehen. Irgendwann muss dieser Sieg wieder her, weil sonst rutschst du peu à peu ab. Da helfen dir auch einzelne Punkte nichts. Aber trotzdem hat das Team nach Dortmund auch gegen Frankfurt gezeigt, dass es offenbar weiß, auf was es ankommt und spielerisch gerade mit Blick auf die Offensive auch Fortschritte macht, von denen eben zu hoffen ist, dass sie möglichst bald auch mal wieder 3 Punkte einbringen.
Ja, und diese positiven Aspekte und all das, was wir gestern ja gesehen haben und was wir so vermisst haben in den vergangenen Spielen, das wird vielleicht ja dann auch in 1-2 Tagen gesehen. Das Ganze muss ich jetzt erstmal setzen. Und wenn ich Mentaltrainer wäre, dann würde ich die schönsten Szenen des Spiels nochmal raussuchen und vor allem auch diese Euphorie, die durchs Stadion ging. Weil wenn du in der ersten Minute, ich glaube nach 52 Sekunden das erste Gegentor bekommst, dann musst du ja auch erstmal die Wende schaffen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass du eben in den letzten Partien nicht das gezeigt hast, was du eigentlich aufs Feld bringen solltest.
Genau, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil natürlich auf diesem Spiel Druck drauf war. Für alle Beteiligten, für die Mannschaft, für den Trainer. Und dann startest du da rein, wie es schlechter nicht sein kann. Und wenn du dann als Mannschaft nicht dich am Riemen reißt und auch nicht weißt, worauf es ankommt, dann kannst du da richtig baden gehen. Gegen Frankfurter, bei denen im Moment weiß Gott zwar auch nicht alles klappt, die aber eine sehr gute Offensive haben. Und dagegen hat sich Werder gestemmt und sich wirklich in dieses Spiel reingebissen. Das darf man als gutes Zeichen werten. Die Moral in diesem Team ist intakt, auch wenn es nach wie vor Spieler gibt, die mit ihrer Situation alles andere als rundum zufrieden sind. Da gehen wir sicher später nochmal drauf ein. Aber grundsätzlich war das ein Auftritt, der gezeigt hat, diese Mannschaft kann es, diese Mannschaft will es und ja, diese Mannschaft braucht jetzt einfach mal wieder einen Sieg, damit so richtig Ruhe einkehrt.
Es ging spielerisch nach vorne und eine gewisse Losung ging ja auch auf. Wir hatten endlich mal wieder einen Stürmer auf dem Feld, der ein Tor gemacht hat mit Milosevic. Über den sprechen wir gleich auch nochmal. Vorher möchte ich aber mal reinhören, wie unser Deichstubenfreund und Taktikexperte Tobi Escher das Ganze bewertet. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Es war ein spektakuläres Freitagabendspiel, an dem sich Werder am Ende über einen Punktverlust ärgern muss, denn sie waren über lange Strecken die bessere Mannschaft. Zwar sind sie früh in Rückstand gegangen, aber danach hat sich Frankfurt doch sehr weit zurückgezogen. Werder ist es immer wieder ganz gut gelungen, den Aufbau auf Außen in die Breite zu ziehen. Pieper und Koulibaly sind sehr weit rausgeschoben, standen dadurch auf den Flügeln häufig frei. Frankfurt hat sich nicht locken lassen meistens, dann konnte Werder über die Flügel nach vorne spielen. Manchmal jedoch ist Frankfurt im Pressing auch rausgeschoben, dann hat Werder es sehr gut bespielt. Dann haben sie sofort den Weg nach vorne gesucht und dann auch den Pass hinter die Schnittstelle auf Ginma, sobald der Raum frei war. Das haben sie sehr gut gemacht und dadurch sind ja auch dann 2 Tore gefallen, durch diese guten Pässe direkt vom Flügel in die Schnittstelle. Auch sonst hatte Werder eine hohe Spielkontrolle. Sie haben es ganz gut geschafft, dass Frankfurt sich hinten hat reindrängen lassen. Ein bisschen das Problem war, dass wenn eben Frankfurt nicht auf den Flügeln draufgerückt ist, dass sie dann nur zu Flanken kamen und diese Flanken vorne niemand verwerten konnte. Da fehlt Werder einfach ein Stürmer. Aber in der zweiten Halbzeit wurde dann auch die Dominanz immer stärker. Werder hat dann wirklich viel Ballbesitz gehabt. Werder hat es geschafft, den Gegner hineinzudrängen. Waren auch gut im Gegenpressing dabei. Also die Rückeroberung war auch sehr gut. Nur ganz am Ende dann eben der Fehler. Da hat man dann gemerkt, dass Mangula eben nicht ein Linksverteidiger ist. Er musste das in den letzten Minuten spielen, weil man da vorher noch auf Tor drängen wollte. Aber er stand dann in der direkten Zweikampf ein bisschen schlecht und dadurch ist dann auch das Gegentor gefallen. Ärgerlich für Werder, weil da wäre mehr drin und auch mehr verdient gewesen.
Ja, top, Tobi, wie immer auf den Punkt. Danke dir. Jetzt hast du uns damit schon die Causa Mbangula geliefert und da fällt mir noch der Beitrag von Stani ein, der folgendes Gedankenspiel aufbringt. Wer hat nur 20 Minuten gespielt und hat den Man of the Match Award verdient? Ein gewisser Mbangula. Da stellt man sich die Frage, wie kann man den technisch besten Fußballer, den wir haben, von Woche zu Woche auf der Bank versauern lassen? Die Antwort gab das 3:3 der Frankfurter. In einer 3er-5er-Kette mit 2 Stürmern gibt es nicht die Position für ihn. Und wenn man ihn positionsfremd als linken Außenverteidiger aufstellt, dann beraubt man ihn nicht nur seiner Stärken, sondern geht ein großes Risiko ein, vom Gegner über links überrannt zu werden. Hängende Spitze wäre möglich, aber auch nur ein Kompromiss. Lösung, man muss die Aufstellung und die Formation um den besten Spieler herumbauen. Bei Real war es Ronaldo, bei Barca Messi, bei uns der besagte Mbangula. Er muss spielen, spielen, spielen. Daniel, sollte auch Steffen die Position von Werder Messi Mbangula anders denken?
Ja, ich habe gerade kurz gedacht, kleineren Vergleich hatten sie nicht.
Wollte ich sagen, aber, Fisch war ganz oben im Regal.
Nee, aber grundsätzlich sehr gute Gedanken. Denn ja, das war gestern tatsächlich so. Bangula kommt rein und ist sofort ein belebendes Element. Sorgt mit seinem Freistoß dann ganz nebenbei auch noch für das erste Bremer Standardtor der Saison. Das darf man auch mal erwähnen. Das hat lang genug gedauert, aber das bringt er damit auf den Weg. Wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt. Und auch das ja eine Personalie, über die wir seit vielen Wochen sprechen, weil man sich eben fragt, was genau hat Horst Steffen mit dem vor? Da lässt er den im Laufe der Hinrunde oft auf dem linken Flügel agieren, belegt ihn dann aber irgendwann zunehmend mit Defensivaufgaben, wo ein Bangula eben nicht seine Stärken hat, dementsprechend nicht gut aussieht hinten und vorne weniger Szenen bekommt. Dann nimmt Horst Steffen ihn wieder für längere Zeit raus, sodass der Junge überhaupt keine große Rolle mehr spielt. Ja, und gestern war das so eine Art Lebenszeichen mal wieder. Ich gehe das durchaus mit, was eben in der Sprachnachricht zu hören war. Ich finde diesen Spieler super spannend. Und wenn wir uns seit Wochen über mangelnde Gefahr und Kreativität im Bremer Offensivspiel beklagen, ja, dann ist das der, der dafür aktuell am ehesten stehen kann. Und dementsprechend eben auch Aufgabe des Trainers, dafür zu sorgen, den so einzubauen, dass er seine Stärken zum Tragen bringt. Wir haben das gestern mit Horst Steffen auch besprochen, der noch sagte, ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Er könnte auch aus einer Zehnerrolle kommen und die linke Schiene ist nach wie vor eine Variante. Wichtig ist nur, dass der einfach mal spielt. Und bei so einem jungen Spieler, dass der auch mal mehrere Spiele am Stück bekommt und ihm auch mal schwächere Auftritte verziehen werden. Denn dass der einfach ein Riesentalent hat und Dinge im Fuß, die sonst keiner in diesem Kader kann, das hat er gestern gezeigt.
Ja, man fragt sich ja dann auch, ist das so fehlende Abstimmung zwischen sportlicher Leitung und dem Trainer im Vorfeld, wenn du so einen Top-Transfer machst? Also ich meine, was war denn der ursprüngliche Plan mit ihm?
Nee, ich glaube, mangelnde Abstimmung wird das in dem Fall nicht sein, weil wenn Horst Steffen sagt, so einen Spieler kann ich nicht gebrauchen, dann kommt der im Zweifel nicht oder sogar ganz sicher nicht. Also in dem Fall werden sich da beide Seiten einig gewesen sein, sowohl die sportliche Leitung als auch der Cheftrainer. Aber dann geht's natürlich um die Eindrücke auf dem Trainingsplatz. Und es gab in der Hinrunde auch ein, zwei Leistungen von Bangula, nach denen es hinterher vom Trainer zu Recht auch öffentliche Kritik gab, weil er da nicht gut aussah. Es gab aber eben auch Spiele wie gegen Gladbach, wo man dachte, oh wow, was hat Werder denn da für einen Mann geholt? Man darf nicht vergessen, der ist noch sehr, sehr jung. Der spielt sein erstes Jahr in der Bundesliga im neuen Land, im neuen Verein. Da sind Wellenbewegungen einfach normal. Aber er ist eben einer, der von seiner ganzen Art, von seinem Typ her gut ankommt beim Publikum, den die Leute sehen wollen und der Mannschaft helfen kann. Und deswegen würde ich mir wünschen, und das muss jetzt einfach auch Aufgabe des Trainers sein, den dauerhaft auf den Platz zu bringen und einfach dessen Stärken rauszukitzeln, damit Werder vorne einfach, ja, möglichst kreativ und gefährlich auftreten kann.
Spielen, 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 so der Dreiklang von Stani, den du damit unterschrieben hast. Daniel aus Kölle, wie er selbst sagt, noch dazu. An alle, die immer sagen, warum spielt Bangula nicht? Weil er in der 90. plus 4 den entscheidenden Zweikampf an der Außenlinie verliert und dann nicht mit an die Grundlinie durchgeht und aus der folgenden Flanke das Tor zum 3-3 fällt. Deshalb spielt er nicht. Insgesamt verteidigen wir, genauso vogelwild wie Frankfurt. Bei hohen Bällen sind wir total blank, besorgniserregend. Dabei war es eigentlich ein gutes Spiel. Ja, damit sind wir bei der Defensive. Und dann nehmen wir noch Bianca aus Beckdorf mit rein. Ich bin noch sprachlos, wie man sich schon wieder solche Tore einfangen kann. Daniel, wie bewertest du denn die Defensivleistung von gestern? Vogelwild, wie Daniel schreibt?
Ja, wenn du 3 Gegentore kriegst, war sie definitiv nicht gut. Das muss man so sagen. Vogelwild geht mir zu weit, weil ich finde, dass von den Frankfurtern offensiv jetzt auch kein Dauerdruck irgendwie zustande gekommen ist. Also ich finde, sie haben es gegen den Ball in weiten Strecken schon ordentlich gemacht. Aber du kannst bei allen 3 Gegentoren eben relativ klar Fehler benennen. Beim dritten in meinen Augen noch am wenigsten, aber bei den ersten beiden definitiv. Geht damit los beim ersten Tor, dass Isaac Schmidt-Doan im Rücken aus den Augen verliert, den dann gemeinsam mit Stay viel zu leicht flanken lässt. Sogar Vara sieht nicht gut aus im Kopfballduell gegen Brown und Pieper als letzter in der Fehlerkette kommt dann gegen den Torschützen einen Schritt zu spät. Ähnliches Schicksal hat Amos Pieper dann beim zweiten Gegentor ereilt, dass Marco Friedl mit einem, wie ich finde, unnötig riskanten Pass im Spielaufbau einleitet. Isaac Schmidt kann den Ball nicht kontrollieren und plötzlich liegt er im Bremer Tor. Also das sind ja kleinere Fehler, die sich dann aber irgendwo aufsummieren und am Ende reicht es nicht, um den Kasten sauber zu halten. Das ist definitiv ein Problem und etwas, an dem Werder arbeiten muss. eigentlich etwas, von dem wir dachten, ich erinnere an das 0-0 gegen Augsburg, auch im Testspiel gegen St. Pauli wirkte das hinten halbwegs gefestigt, von dem wir dachten, ja, das haben sie mit der Rückkehr zur Dreierkette eigentlich in den Griff bekommen. Strukturell gefällt mir das auch deutlich besser als die Viererkette, aber es sind eben so diese individuellen Aussetzer, Fehlentscheidungen, mit denen sich Werder immer wieder eigentlich gute Momente im Spiel kaputt haut und dann umso mehr investieren muss, um zurückzukommen, was wieder Kraft kostet. Also da muss man wirklich gucken, dass die Spieler da alle ihre Konzentration hochhalten, weil, ja, absolute Phrase, aber auf Bundesliga-Niveau eben auch kleinste Fehler mitunter bitterböse bestraft werden.
Ein Gedanke kam noch rein über unsere Community. Da hieß es, Steffen hätte insbesondere in den letzten Minuten noch mal einwechseln müssen, um die Defensive zu stärken. Ist ein Gedanke, den ich dir gerne noch mal zuspielen möchte. Verbunden mit, wir waren gerade bei den riskanten Pässen der Leistung von Mio Backhaus. Denn einen Pass habe ich noch im Kopf, der war nicht ganz so zielführend. Und er sah in manchen Szenen nicht so richtig gut aus. Er ist manchmal nicht wirklich rausgekommen. Wie viel Anteil hatte der an den Gegentoren?
An den Gegentoren in meinen Augen überhaupt keinen Anteil. Das sind Fehlerketten, die vorher vor ihm entstehen. Das erste Tor ist eine Bogenlampe, da kann er nicht mehr rankommen. Das zweite Tor ist aus kürzester Distanz abgeschlossen, auch schwierig. Und auch beim dritten Tor, ja, wenn er seinen absoluten Parade-Wahnsinnstag hat, dann hält er den vielleicht, aber auch das kreide ich ihm nicht an. Also ich hab Mio Backhaus gestern, um ehrlich zu sein, auch nicht so kritisch gesehen, wie es bei dir gerade anklang. Er hatte sicherlich ein, zwei Szenen, wo man sagt, das kann er besser lösen. Aber ich habe ihn nicht als Unsicherheitsfaktor im Bremer Spiel wahrgenommen. Das waren dann bei den Gegentoren eher andere, die das auf den Weg gebracht haben.
Und hätte Horst Steffen nochmal einwechseln müssen? Hätte er hinten dicht machen können? Hätte das einen Unterschied gebracht?
Ja, das ist immer die Frage. Er bringt dann ganz spät noch Keke Top. Natürlich zwar ein Stürmer, aber so gesehen auch mit einem defensiven Gedanken dieser Wechsel, dass der vorne einfach Bälle hält und festmacht, was dann Zeit bringt zum Nachrücken. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, so wahnsinnig viel Bollwerk hat er gar nicht mehr auf der Bank gehabt. Niklas Stark ist verletzt, Maximilian Wöber ist verletzt, wartet ja immer noch auf sein erstes Bundesligaspiel für Werder. Julian Malatini maximal unerfahren und wenn er denn mal spielt, auch wackelig in der Liga, ob der jetzt der Heilsbringer gewesen wäre, also schwierig. Ich bin ja eigentlich eher ein Freund davon, zu sagen, okay, der wechselt mutig, der will dieses Spiel noch gewinnen, was ja auch fast klappt. Ja, und dann kassierst du halt dieses eine dumme Gegentor. Bangula klang gerade eben an, gegen den Ball mit Sicherheit nicht der beste Mann, den Werder im Kader hat, dass der in der Situation nicht astrein aussieht, stimmt auch. Aber da würde ich dem Trainer in dem Fall keinen Wechselfehler vorwerfen, weil man nicht das Gefühl hatte, Mann, Frankfurt drückt euch hier nur noch hinten rein, fahr den Bus vor. Ganz im Gegenteil. Also das ist am Ende ein bisschen aus dem Nichts gefallen, dieses Tor. Mhm.
Zurück zu den guten Szenen. Jovan Milošević kam dieses Mal in der 64. Minute, vollstreckt dann ganze 16 Minuten später mit seinem ersten Bundesligator. Für den, du hast es gerade schon anklingen lassen zu Beginn, muss das ja ein absolutes Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Werder hat ihn ja ausgewählt, weil er helfen soll. Das gestern war doch schon mal ein guter Anfang. Wie viel setzt du denn auf ihn?
Das gestern war ein sehr gutes Weserstadion-Debüt von ihm, einfach weil er das Tor macht, aber auch darüber hinaus, angesichts der kurzen Zeit, die er erst in Bremen ist, für mein Dafürhalten wirklich schon gut ins Spiel auch integriert war. Und natürlich ist das eine Ansage. Also Victor Boniface und Keke Top haben es während des gesamten Saisonverlaufs als Mittelstürmer nicht hingekriegt, gemeinsam auch nur ein Tor zu erzielen. Und der macht in seinem zweiten Kurzeinsatz für Werder direkt sein erstes. Übrigens nicht nur für Werder, sondern überhaupt auch in der Bundesliga. Der hatte da für Stuttgart vorher noch nicht getroffen. Und du hast schon die Hoffnung zumindest, okay, da hast du jetzt vorne eine Option mehr. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass der in Leverkusen in der Startelf stehen wird. Der hat jetzt eine Woche Training. Dieses Momentum, diesen Rückenwind nach seinem Tor musst du jetzt einfach nutzen. Körperlich fit ist der. Paar Trainingseinheiten noch und dann ist das dein neuer Stammneuner da vorne drin, um den du drumherum aufbaust. Und ich bin sehr gespannt. Ich halte ihn für einen hochgradig spannenden Spieler, der vor allem auch die Spielidee, die Horst Steffen so vorschwebt, gut auf den Rasen bringen kann.
Das kann uns ja noch als bittersweete Personalie begleiten, ne? Bittersweet deshalb, also angenommen, er macht so weiter, dann wird er uns die wertvollen Tore und damit Punkte liefern und zeitgleich weißt du, wir werden den im Sommer wieder gehen lassen müssen, ganz einfach, weil wir keine Kaufoptionen auf ihn haben. Und wenn er seinen Marktwert steigert durch seine Aktionen hier am Osterdeich, dann wird Werder sich das wahrscheinlich nicht mehr leisten können, oder?
Nein, also ich glaube, die Aussichten darauf, dass der dauerhaft in Bremen bleibt, die sind in der Tat gering. Kaufoption gibt es nicht, hast du gerade gesagt. Ja, und dann gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Wenn er sportlich nicht überzeugt, dann willst du ihn im Zweifel gar nicht behalten. Wenn er sportlich einschlägt, was wir jetzt alle mal hoffen, dann wird Stuttgart im Sommer sagen, alles klar, danke fürs Bundesliga-tauglich machen, den nehmen wir gern zurück, bauen den entweder bei uns selber ein oder schmeißen den auf den Markt und gucken mal, wie viel Geld wir für den kriegen. Und dann dürften da Summen aufgerufen werden, bei denen Werder einfach raus ist. So gesehen definitiv kein nachhaltiger Transfer, der ja auch, wenn man ehrlich ist, nur nötig geworden ist, um diese Fehleinschätzung aus dem Sommer zu korrigieren, als die Verantwortlichen um den Sportchef Clemens Fritz auf einen körperlich nicht fitten Victor Boniface und einen Bundesliga-unerfahrenen Keke Topp als Mittelstürmer-Duo gesetzt haben, was ja maximal gescheitert ist, wie wir inzwischen wissen. Und das musstest du im Winter jetzt korrigieren, wie man hört, so ja, bis zu 500.000 Euro Leihgebühr jetzt für Milosevic. Das ist viel Geld für Werder, für einen Spieler, der nur ein halbes Jahr da ist. Und eben der Versuch zu sagen, okay, irgendwie müssen wir das vorne wieder justieren, weil ansonsten sind wir viel zu harmlos. Mhm. Also da zahlst du ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern massiv Lehr- und Schmerzensgeld sozusagen für die Fehler aus dem Sommer.
Vom Hoffnungsträger zu einer Personalie, die zumindest dafür gesorgt hat, dass recht viel Unruhe so in den letzten Tagen zu verspüren war. Es geht um Leo Bittencourt, der wieder nicht im Kader war. Du hast gestern in der PK bei Horst Steffen mal nachgefragt, welche Gründe denn eigentlich gegen ihn gesprochen haben und ob das nun ein Dauerzustand sei. Und das hier hat er geantwortet.
Kann ich nicht sagen. Für mich sind es eben sportliche Themen, die ich da bewerte und viel mehr will ich da auch jetzt nicht ausführen. Ne, das ist für das Spiel so gewesen, für die letzten beiden Spiele so gewesen und ja, da sind die Jungs im Training immer wieder gefordert, weiter Gas zu geben, sich zu zeigen.
Ja, das ist eine klare Ansage. Darf ich das jetzt so verstehen, dass Leo Bittencourt nicht genug gibt in den Trainingseinheiten?
Wenn man das, was Horst Steffen dazu sagt, sich anhört, dann muss man das so verstehen oder zumindest so, dass andere Spieler besser waren als er. Was mich aber, und dabei bleibe ich nach wie vor mit einem großen Fragezeichen zurücklässt, weil Leo Bittencourt, ich glaube sogar seit er bei Werder Bremen ist, immer im Kader stand, wenn er nicht gerade verletzt oder gesperrt war. Und auch unter Horst Steffen immer im Kader stand, wenn nicht verletzt oder gesperrt. Und jetzt plötzlich sind andere Spieler besser, die dann eben unter anderem Skelly Alvero heißen, von dem jeder weiß, der soll eigentlich im Winter noch gehen. Das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen als für mich als Begründung. Ja, und nach allem, was man so hört, es soll nicht den einen Disput, keinen Eklat zwischen Trainer und Spieler gegeben haben. Aber trotzdem gehe ich stark davon aus, dass das mit disziplinarischen Gründen, wie gelagert auch immer, am Ende zusammenhängt. Leo Bittencourt ist einer der Lautsprecher des Teams, einer, der in der Kabine den Mund aufmacht. Insofern vielleicht seine aktuell sportliche Bedeutung für die Mannschaft nicht ganz deckungsgleich mit dem, was er so verbal intern äußert, das mag sein. Ja, damit hat Horst Steffen in jedem Fall ein Störfeuer aufgemacht, dass er nicht hätte aufmachen müssen und dass er jetzt irgendwie kommentieren und handeln muss.
Ja, und er hätte diesen Brand im Grunde ja leicht löschen können, weil, also mit Verlaub, ob er jetzt den Alvero dann im Kader hat oder Leo Bittencourt, am Ende macht das ja gar nicht den großen Unterschied und das Thema wäre damit durch gewesen. Vielleicht will er aber auch sich dieses Stück Autorität da erhalten und signalisieren, ich treffe die Entscheidung und ich lasse mich von außen da nicht beeinflussen. Was auf jeden Fall klar ist, in der Kabine scheint ja diese gewisse Unruhe zu herrschen. Und Julian aus Huckelriede hat uns dazu Folgendes geschickt.
Wo hat der Trainer da die Kabine verloren, wenn die Mannschaft so spielt, wenn die sich so reinhängt, wenn die so kämpft? Bitte haltet an Steffen fest. Also jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich Unruhe da reinbringen. So muss das weitergehen. 60 Minuten Dortmund, 93 Minuten Frankfurt. Aber wenn wir dranbleiben und nicht aufgeben, dann geht das weiter.
Und Sven verstärkt das noch. Moin, liebes Nachspieldeich-Team. Mal eine kurze Frage. Findet ihr, dass so eine Mannschaft spielt, bei der es in der Kabine kriselt oder die Spieler gegen den Trainer sind? Ist ein guter Einwand. Ist das jetzt vielleicht, Daniel, ein Thema von außen, das größer gemacht wird, als es intern ist?
Also es ist definitiv so, dass es in der Bremer Kabine in den vergangenen Wochen mächtig rumort hat. Das kann ich so sagen. Was aber natürlich angesichts der Ergebnisse und der ausbleibenden Siege ein Stück weit auch normal ist. Und es gab im Verlauf der Hinrunde und es gibt auch aktuell immer noch einzelne Spieler, die mit ihrer zumindest bisherigen Rolle im Verlaufe dieser Saison nicht zufrieden sind. Jetzt sagt Horst Steffen natürlich, und das ist absolut richtig, naja, das gibt's aber immer, wenn Spieler nicht spielen. Es gibt keinen Profi, der, wenn er nicht spielt, bester Laune durch den Alltag geht. Mir ist zu Ohren gekommen, und dementsprechend haben wir es auch berichtet, dass es ein paar Spieler gibt, die anfangen, kritisch zu hinterfragen, was der Trainer und was das Trainerteam so an Ideen in die Mannschaft gibt, was du, wenn die Ergebnisse ausbleiben, ja auch durchaus nachvollziehen kannst. Es war aber nie die Rede davon, und davon sind wir, glaube ich, auch ein ganzes Stück weg auf einer möglichen Eskalationsspirale, dass der Trainer die Kabine verloren hat. Weil dann erlebst du eben eine Mannschaft, das haben wir eingangs gesagt, die in der ersten Minute 1-0 gegen Frankfurt in Rückstand gerät und dann in sich zusammenfällt und eben nicht mehr sich dagegen stemmt, und dann geht das Spiel 0-5, 1-6, irgendwas aus, und dann brennt der Baum so richtig. Davon kann bei Werder nicht die Rede sein. Die Stimmung intern, aber trotzdem nicht die beste. Ich weiß nicht, ob dieser Punkt gegen Frankfurt dazu beiträgt, das Ganze ein bisschen zu befrieden. Ich könnte mir das vorstellen, wenn die erste Enttäuschung über dieses späte Gegentor so ein bisschen abgeebbt ist. Aber trotzdem bleibt die Lage da angespannt. Nur zur Einordnung, das war nie die Rede davon, der Trainer hat die Kabine verloren oder die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Nein, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Spieler, dass die Mannschaft anfangen, natürlich kritisch zu hinterfragen und zu sagen, Mensch, ja, das, was wir hier seit Wochen machen, das bringt keine Punkte, das bringt nicht den Ertrag, den wir uns vorgestellt haben. Ist das so richtig, was wir hier tun? Und wenn du dann noch einzelne namhafte Spieler im Kader hast, wie ein Marco Friedl, der in der Hinrunde viel auf links spielen musste, ein Romano Schmid, der viel auf außen aufweichen musste, ja, dann kann da eine Unwucht reinkommen.
Was auf der Hand liegt, ist, dass die Geduld der Fans nicht ewig strapaziert werden kann. Das hat gestern eben auch dieses Banner in der Ostkurve gezeigt. Fritz Verleihen stand da, und das war natürlich klar eine Anspielung auf die vielen Laien bei Werder. Damit auch das Agieren und die Entscheidung von Clemens Fritz, der aber ja nicht alleine dasteht, sondern damit gemeint war sicherlich die gesamte sportliche Führung. Christoph aus Marburg dazu. Fritz hat, so sehr ich ihn menschlich auch schätze, bislang keinen bleibenden Eindruck als Kenner des Marktes hinterlassen und durch die jüngste Panne in Sachen Leihspieler erneut gezeigt, dass er eben kein Frank Baumann ist, der durch kluge Verpflichtungen selbst den Betriebsunfall Bundesliga-Abstieg repariert bekommen hat. Wie viele enttäuschende Transferperioden will sich der Aufsichtsrat dieses Treiben noch anschauen? Aktuell wird der Verein jedenfalls durch Fehlkäufe und andauerndes Gejammer von der schwierigen wirtschaftlichen Situation gepaart mit der fehlenden Bereitschaft, wie in früheren Zeiten klüger als die Konkurrenz sein zu wollen, an die Wand gefahren. Dies schreibt ein ausgewiesener Befürworter des Werder Stallgeruchs. Da steckt viel Kritik drin. Erstmal vielleicht der erste Schritt. Wie hat Clemens Fritz auf den Protest gestern reagiert?
Mit ihm selber habe ich noch nicht drüber sprechen können. Wir haben mit Peter Niemeyer, seiner rechten Hand, wenn man so möchte, dem Leiter Profifußball, gesprochen, der gesagt hat, ja, habe ich zur Kenntnis genommen. Absolut das gute Recht der Fans, die dürfen ihre Meinung frei äußern, und ja, Peter Niemeyer hat auf diesem Plakat stand, du sagtest es, Fritz Verleihen, sich den Schuh aber mit angezogen und gesagt, ich verstehe das als Kritik an dem gesamten Team der sportlichen Führung, ja, und viel mehr gab es für ihn in dem Moment dann nicht zu sagen. Ja, Fritz Verleihen ist natürlich kein Fritz Raus, wie ich finde, ein durchaus kreativer, geistreiche Form des Protests, spielt natürlich gnadenlos darauf an, dass die Bremer Bosse über Wochen und Monate nicht auf dem Schirm hatten, dass sie im Winter noch leihen dürfen und dann erst die Kollegen vom Portal transfermarkt.de den entscheidenden Hinweis geben mussten. Das ist hochnotpeinlich, so muss man das sagen, weil das Beherrschen dieser Leihregularien, die sind nicht ganz einfach. Die ändern sich auch von Saison zu Saison. Da gibt's FIFA-Statuten, DFL-Statuten. Da muss man sich schon einlesen. Aber natürlich kann das kein Argument dafür sein, dass du das nicht weißt als sportlich Verantwortlicher bei Werder Bremen. Ja, das ist das kleine Einmaleins. Das muss sitzen. Positiv fand ich, dass sie im Nachgang, nachdem diese ganze Nummer dann ihnen auf die Füße gefallen ist, ja, nicht rumlamentiert haben, sondern gesagt haben, ja, sorry, muss ich wissen, Clemens Fritz die Verantwortung dafür übernommen hat. Aber klar, macht das angreifbar und kratzt komplett am Renommee. Dementsprechend dieser Protest. Und das zeigt eben auch, die Gesamtlage bei Werder ist nach wie vor angespannt. Und wenn es gegen Leverkusen den nächsten Misserfolg gibt, egal wie auch immer der am Ende dann aussieht, dann hast du sofort wieder die Flammen im Weserstadion und musst gucken, wie es jetzt weitergeht. Also dieses Frankfurt-Spiel, für den Moment sorgt es vielleicht für etwas mehr Ruhe, aber ja, für dauerhaft ruhige Fahrwasser noch lange nicht.
Aber da nochmal nachgefragt, also wie laut tickt denn die Uhr bei Werder für Clemens Fritz und was muss im Grunde passieren, neben einem Sieg in Leverkusen, dass er gestärkt aus der jetzigen Situation rausgeht? Hat er da überhaupt eine Chance?
Naja, ich glaube, was schon wieder auf die Habenseite einzahlen könnte, ist, dass einfach der neue Stürmer im ersten Spiel sofort trifft. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn dieses späte Gegentor nicht mehr fällt und Werder gewinnt das Spiel 3-2 mit dem Matchwinner und großen Hoffnungsträger Milosevic, dann hätten wir jetzt zwar über das Banner auch gesprochen, aber sicherlich nicht so lange. Also es geht im Fußball ja glücklicherweise immer sehr, sehr schnell in dann wiederum aber auch beide Richtungen. Klar ist, dass Clemens Fritz und auch die sportliche Führung in großen Teilen des Fanlagers nicht mehr viel Kredit haben. Trotzdem glaube ich nicht, dass es bei Werder intern irgendwie so etwas wie eine Uhr gibt, die für irgendjemanden schon tickt. Davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Aber es bleibt festzuhalten, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, war es das letzte Mal zweite Liga Heimniederlage gegen Paderborn, dass es lautstarke Unmutsbekundungen der Fans gegen einen Offiziellen gab. Damals waren es Baumann-Rausrufe. Jetzt dieses Fritz-Banner, noch recht vorsichtig und charmant formuliert, aber da steckt auch eine klare Botschaft drin. Leute, so wie ihr gerade arbeitet, das gefällt uns nicht. Und diese Kritik der Fans ist nicht nur berechtigt, sondern die kann ich auch absolut verstehen.
Ja, die Themen häufen sich über längere Zeitraum und Räume und damit machst du dich natürlich angreifbar. Ja, gucken wir mal, wie die Banner beim nächsten Heimspiel in der Ostkurve aussehen. Was klar ist, das nächste Spiel findet nicht hier statt, sondern in Leverkusen kommenden Samstag, 15:30. Da wartet dann ja die nächste harte Nuss. Mit welchen Themen rechnest du denn jetzt so in der kommenden Woche am Osterdeich? Und welche Mannschaft würdest du gerne in der Bayer Arena auf dem Feld sehen? Welche Startelf? Und wo spielt Bangula, unser Messi von der Weser?
Genau, ja, auf den hätte ich jetzt tatsächlich gleich doppelt abgezielt, weil ich glaube, dass er natürlich unter der Woche Thema bleiben wird. Gerade mit dieser Frage, wo spielt er? Wie kann der eingebaut werden in die Startelf? Und wenn du mich fragst, welche Mannschaft ich auf dem Platz sehen will, dann eine mit Milosevic in der Startelf und Bangula vielleicht sogar zentral auf der Zehnerposition dahinter. Der Junge muss jetzt einfach spielen. Das wäre ein großer Fehler, den nach diesem Momentum, nach dieser Torvorlage, nach diesen guten Aktionen gegen Frankfurt wieder auf die Bank zu setzen. Das kannst du nicht machen als Trainer. Milosevic hatten wir auch schon. Die beiden bitte unbedingt in der Startelf. Ja, und dann muss man gucken, was das für ein Spiel wird in Leverkusen. Werder muss dringend weiterhin mutig agieren, an die Leistungen gegen Dortmund und dann eben fortgeführt auch gegen Frankfurt anknüpfen, um da etwas mitnehmen zu können. Und irgendwann brauchst du auch einfach mal diesen Überraschungssieg. Vielleicht wäre es der gegen Frankfurt schon gewesen. Du musst jetzt irgendwo als Werder Bremen auch mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Das ist leichter gesagt als getan bei den Gegnern, die da jetzt kommen. Aber das Heimspiel gegen Frankfurt hat gezeigt, dass das nicht leicht wird, aber auch nicht komplett im Bereich des Undenkbaren liegt. Und diesen Sieg braucht Werder, denn ja, wenn diese Sieglosserie sich weit in die Rückrunde fortsetzen sollte, dann wird es natürlich auch an einem ja sonst sehr ruhigen Standort wie Bremen irgendwann unangenehm. Und es kommen ja die wirklich schwerwiegenden Fragen auf den Tisch.
Wie fällt denn dein Tipp aus?
Konkret jetzt für Leverkusen?
Ja.
Boah, fragst mich jetzt eine Woche vorm Spiel, ne? Also
ja klar, also du hast die Expertise, Daniel, komm, hau raus.
Ja, ich glaube, der anerkannt schlechteste Tipper der Fußballgeschichte.
Ja, so?
Aber dann sage ich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage zumindest, Werder verliert nicht in Leverkusen, sondern holt auch dort einen Punkt. Und den ersten Heimsieg gibt es dann, jetzt tippe ich irgendwie ganz weit ins Blaue und voraus, den gibt es dann im Nachholspiel gegen
Hoffenheim dann an dem Dienstag. Na gut, also das habe ich notiert. Wir sprechen uns wieder. Das liegt in der Natur der Sache. War mir eine große Freude mit dir.
Ja, so ist es. Ich bin tatsächlich auch in Leverkusen am Wochenende. Genau, und dann hören wir uns am Samstag und dann kannst du mir am Sonntag im Podcast direkt erzählen, dass ich immer wieder überhaupt keine Ahnung hatte.
Nun, also das obliegt mir nicht. Das würde ich niemals tun. Also ich bin da die Letzte, die richten darf. Ich bin nämlich in allen Tipprunden ganz weit hinten. Also ich habe da irgendwie kein Händchen für. Aber ich sehe so ein 1-1. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass es so ausgeht. Ich meine, ganz ehrlich, das ist mein letzter Satz. Vor dem Spiel gestern wären wir ja mit einem Unentschieden auch extrem zufrieden gewesen. Also vor dem Spielverlauf.
Ja, wobei am Ende diese Rechnung, das ist ja gerade das Tückische an der jetzigen Bremer Lage, irgendwann zählen diese Rechnungen nicht mehr und irgendwann ist selbst eine eigentlich erklärbare und vielleicht sogar erwartbare Niederlage gegen einen guten Gegner trotzdem schwerwiegend, weil es dann einfach das x-te Spiel in Folge ohne Sieg ist. Das ist ja immer das Bescheuerte. So, das summiert sich natürlich auf. Und das kriegst du als Verein, als Mannschaft, als Trainer nur durch einen Sieg gestoppt. Und dann ist es unterm Strich auch, ja, fast egal, wie der zustande gekommen ist. Jetzt halten wir uns zurecht, weil die Auftritte in Ordnung bis gut waren, an den Leistungen gegen Dortmund und Frankfurt fest. Aber am Ende brauchst du diesen Sieg, damit du die Kehrtwende schaffst. Und ein Punkt in Leverkusen wäre in Ordnung, wäre ein weiterer Fingerzeig in die richtige Richtung. Aber das Warten auf diesen Sieg geht einfach weiter. Und solange der nicht kommt, wirst du mit 8 Unentschieden am Stück ja auch nichts richtig in die andere Richtung reißen.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mit dem guten Gefühl ins Wochenende, dass ich gestern im Weserstadion immerhin 3 Tore bejubeln durfte und dass wir genau daran anknüpfen werden in der kommenden Woche. Jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. In diesem Sinne, Daniel, macht dir ein Gutes. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann macht uns einfach mal ein dickes Geschenk. Lasst uns 5-Sterne-Deluxe da. Wir wollten ja da eine gewisse Zahl knacken. Ihr erinnert euch bei Spotify, ne? Haut rein. Ich will Sterne sehen. Cheers vom Nachspiel. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.